ARD.
Von Mahatma Gandhi stammt sinngemäß der Satz: Sei die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Das wollen wir gemeinsam beherzigen.
Das sagte Bundeskanzler Friedrich Merz an den indischen Premier Narendra Modi gewandt bei seinem Besuch Anfang dieser Woche in der größten Demokratie der Welt, in Indien. Was in vielerlei Hinsicht bemerkenswert ist. Zum einen ist nicht überliefert, ob Merz überhaupt jemals zuvor in seinem Leben den gewaltlosen Friedens- und Freiheitskämpfer Gandhi zitiert hatte. Vor allem aber drückt dieser Satz natürlich überdeutlich aus, dass die Welt sich aus Kanzlersicht gerade in die falsche Richtung entwickelt. Dass mithin Deutschland, Europa und Indien die Veränderung sein müssen, die sie sich für die Welt wünschen, um bei Gandhi zu bleiben. Nach Merz dafürhalten, am besten gemeinsam. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel hinein, vielleicht aber ist dies nach der Einigung auf das Mercosur-Freihandelsabkommen mit den Staaten Südamerikas ein zweiter wichtiger Hinweis auf eine europäische Renaissance, ein Wiedererwachen, ein Besinnen darauf, dass es in einer von den Trump-USA ausgerufenen neuen Weltordnung und in einer Zeit, in der ein NATO-Staat einem anderen mit militärischer Gewalt droht, neue Allianzen braucht. Zum Beispiel mit dem globalen Süden, zum Beispiel mit dem bevölkerungsreichsten Land der Erde, mit dem Schwergewicht Indien. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Dienstag, der 13. Januar. Wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Ich persönlich, Stefan, kann mir eigentlich kaum einen größeren Kontrast ausmalen als den zwischen dem asketisch lebenden und an den gewaltlosen Widerstand gegen die Kolonialmacht Großbritannien glaubenden Mahatma Gandhi und US-Präsident Donald Trump. Aber natürlich dürfte eben dieser Donald Trump einer der Hauptgründe sein, warum sich Deutschland auf Indien und warum sich Kanzler Merz nun sogar auf Mahatma Gandhi besinnt.
One way or the other, we're gonna have Greenland.
Wir bekommen Grönland auf die eine oder die andere Weise, hatte Trump am Wochenende an Bord der Air Force One bekräftigt und damit die Drohung untermauert, sich das notfalls mit Gewalt zu nehmen, was er der US-Einflusssphäre zurechnet, auch wenn es einem NATO-Partner gehört. Wie kann Europa Grönland und die NATO gleichermaßen retten? Wie soll es sich verhalten, um in einer Welt, in der im übertragenen Sinn die Fleischfresser das Sagen haben, nicht als Vegetarier wahrgenommen und zur Beute zu werden? Wie kann es vermeiden, zwischen den Machtblöcken USA, China und Russland aufgerieben zu werden? Das habe ich ausführlich besprochen mit dem Politikberater und Wissenschaftler Nico Lange.
Ich bin erstaunt, dass wir uns so als Opfer wahrnehmen und uns so schwach machen, und eine Diskussion führen, oh, jetzt würden wir da, wie Sie sagen, zerschlissen werden oder jetzt käme Druck von allen Seiten. Das ist die Welt. Also frohes neues Jahr, so ist die Welt. Und wenn man in dieser Welt erfolgreich sein will, muss man stark sein. Man muss wissen, was man will. Und im Sinne einer Strategie muss man dann auch noch wissen, wie erreiche ich das, was ich gerne hätte. Und wenn man nicht stark ist und wenn man nicht weiß, was man will, dann wird man immer nur irritiert dadurch, dass andere was wollen, dass andere was machen. Aber man kann sich doch nicht die ganze Zeit darüber beschweren, dass andere handeln und irgendwie sagen, wäre eigentlich gut, wenn gar nichts mehr passiert. Den Eindruck machen die Europäer leider aber.
Was aber müssten diese Europäer tun, um der Selbstverzwergung entgegenzuwirken? Für sich selbst? Aber auch, was müsste Europa für die Ukraine tun, zu der Nico Lange sagt, wir haben es selbst in der Hand, den Krieg auf unserem Kontinent zu beenden. Dazu also gleich mehr.
Ja, und dazu gehört ganz sicher auch, Kai, dass Europa neue Allianzen sucht. Und es ist gewiss kein Zufall, dass die erste Auslandsreise des Bundeskanzlers in ein Nicht-NATO- und Nicht-EU-Land genau nach Indien führte. Und dort scheinen ja auf einmal Dinge möglich, über die seit Jahrzehnten diskutiert wird, die aber festgefahren schienen.
Ja, über ein Freihandelsabkommen mit Indien verhandelte die EU schon, als ich vor über 15 Jahren Korrespondent in Neu-Delhi war. Nur ist dann eben jahrelang nichts passiert. Jetzt auf einmal ist nicht mehr ausgeschlossen, dass es noch diesen Monat zustande kommt, dieses Freihandelsabkommen. Europa ist bei den Ukraine-Verhandlungen im Spiel. Der deutsche Außenminister Wadefuhl versuchte dieser Tage in Washington in Sachen Grönland zu vermitteln. Auch was die Massenproteste im Iran angeht, will man nicht tatenlos sein. Deutschland setzt sich jetzt dafür ein, die Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste zu setzen. Zu all dem also gleich mehr im Gespräch mit Nico Lange. Vorher aber der, Stefan, so wichtige Blick auf die aktuelle Lage in der Ukraine.
Gern. Ja, die Zivilbevölkerung der Ukraine im vierten Kriegswinter in die Finsternis und Kälte zu bomben, das bleibt augenscheinlich ein Hauptziel der russischen Streitkräfte. Bereits am Freitag hatten ihre Angriffe mit Drohnen und ballistischen Raketen die Stromversorgung der Hauptstadt so stark beeinträchtigt, dass Bürgermeister Vitali Klitschko die Einwohner dazu aufrief, Kiew möglichst für eine Weile zu verlassen. Denn hunderttausende Haushalte waren durch Russlands Terror aus der Luft auch ohne Heizung und das bei klirrender Kälte. Anfang der Woche trafen die jüngsten Luftangriffe der Russen mit rund 150 Langstreckendrohnen dann die Region Odessa am härtesten. Dort waren zehntausende Haushalte ohne Strom. In Kiew gelten nach langwierigen Reparaturarbeiten nun wieder die üblichen Stromabsperrpläne, an die sich die Einwohner schon gewöhnt haben und die ihnen zumindest erlauben, ihren Alltag etwas zu planen. Verlässliche Zahlen, wie viele Menschen in der ukrainischen Hauptstadt noch immer ohne Heizung ausharren müssen, gibt es nicht, berichten unsere Korrespondenten. Zwei von drei der getroffenen Heizkraftwerke seien weiterhin außer Betrieb. Die frierenden Menschen, Kai, können sich in öffentlichen Gebäuden oder in Räumen der staatlichen Sparkasse ein wenig aufwärmen, aber allen ist klar, Russlands Versuche, die ukrainische Zivilbevölkerung zu zermürben, gehen weiter. Putins Krieg kennt keine Pause. Charkiw bekam das in der Nacht zu Dienstag zu spüren. Bei einem russischen Angriff auf einen Vorort starben mindestens vier Menschen. Aus den Trümmern eines Postgebäudes seien viele Verletzte gerettet worden, hieß es von ukrainischen Behörden. Die Rettungskräfte und Feuerwehrleute seien dann selbst zum Ziel einer zweiten Angriffswelle geworden. Nach dem schweren Raketenbeschuss hätte Russland mit Drohnen die Helfer attackiert. Über solche grausamen Doppelschläge mussten wir hier schon mehrfach berichten, Kai. Seit Jahresbeginn setzten die Russen nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes erstmals eine Kampfdrohne vom Typ Geran 5 ein. Das berichtet das Institute for the Study of War. Die neu entwickelte, mit einem Triebwerk ausgestattete Drohne ist 6 Meter lang, kann bis zu 90 Kilo Sprengladung tragen und soll eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern haben. Die Angreifer könnten damit also nahezu jeden Ort in der Ukraine treffen.
Aber die Ukraine wehrt sich und setzt ihre Luftangriffe auf Ziele tief in Russland fort.
Das tut sie, vor allem auf den Energiesektor, weil die Einnahmen Putins Kriegsmaschinerie am Laufen halten. Ukrainische Spezialkräfte meldeten am Sonntag den erfolgreichen Angriff auf 3 Ölplattformen des russischen Lukoil-Konzerns im Kaspischen Meer. Und laut ukrainischem Militär habe man auch eine wichtige Drohnenfabrik der Russen in der Region Rostov getroffen. In einer bei Telegram verbreiteten Nachricht heißt es, die Zerstörung dieser Fabrik werde die Fähigkeit des Feindes, Drohnen zu produzieren und die Fähigkeit des russischen Aggressors, zivile Ziele auf ukrainischem Territorium anzugreifen, reduzieren. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Dasselbe gilt für die Meldung russischer Behörden der Stadt Woronesch im Westen des Landes, wo nach einem ukrainischen Angriff Drohnenteile auf ein Wohnhaus gefallen sein sollen. Eine Frau sei dabei getötet worden. Um ihre so stark unter Druck stehende Flugabwehr zu verstärken, setzt die Ukraine nun wohl versuchsweise auch auf ein neues mobiles US-amerikanisches System, Kai. Ukrainische Videoaufnahmen sollen zeigen, wie Boden-Luft-Raketen vom Typ Tempest eine in der Nacht angreifende russische Drohne zerstören. Das moderne Flugabwehrsystem war erst im Oktober auf einer Messe in den USA vorgestellt worden. Es wurde für die Verteidigung gegen tieffliegende Drohnen und Hubschrauber entwickelt, umfasst ein Radarmodul sowie 2 Startgeräte, die mit weitreichenden AGM-114 Hellfire-Raketen bestückt sind. Einmal mehr kommt es also in der Ukraine zum Härtetest für ein westliches Waffensystem. Die Hersteller profitieren davon, dass kein Ende des Krieges in Sicht ist, Kai.
Wir markieren heute Tag 1420 des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, der jetzt also schon länger dauert als der Zweite Weltkrieg für die damals von der deutschen Wehrmacht überfallene Sowjetunion. Ein Krieg, der auch 80 Jahre nach seinem Ende immer noch sehr präsent ist in Russland, genauso wie in der Ukraine, als großer vaterländischer Krieg nämlich. Wurde das von den Kriegsparteien in Moskau und Kiew kommuniziert und wenn ja, in welcher Weise?
Ja, Wladimir Selenskyj hat in einer Videobotschaft betont, wie kläglich die Bilanz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine aus seiner Sicht aussieht im Vergleich zum von Putin selbst verherrlichten Kampf der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland. Während die Rote Armee im Mai 1945 nach 3 Jahren und 10,5 Monaten in Berlin stand, hissen Putins Truppen nach derselben Zeitdauer russische Flaggen in kleinen Dörfern der Ostukraine, bestenfalls 100 Kilometer entfernt von der Frontlinie zu Beginn der Invasion. Die Russen würden noch immer versuchen, denselben Donbass zu erobern wie vor 4 Jahren, sagte der ukrainische Präsident am Sonntag.
Heute ist Tag 1418 von Russlands Krieg gegen die Ukraine. Sie wollten erneut einen Krieg und sie haben den Missbrauch von Menschen wiederholt, Faschismus und fast alle der schlimmsten Dinge wiederholt, die im 20. Jahrhundert geschehen sind. Zusätzlich erfunden haben sie Angriffe mit Shahed-Drohnen und ballistische Raketen auf Kraftwerke und Heizsysteme abgefeuert.
Dass Selenskyj Russlands Vorgehen in der Ukraine mit dem der Nazis im Zweiten Weltkrieg vergleicht, soll Präsident Putin besonders empfindlich treffen, Kai, dessen Kreml-Propaganda behauptet bekanntlich weiterhin, die Ukraine müsse von einer Nazi-Clique um Selenskyj befreit werden.
Von einer eher kläglichen Bilanz Russlands in der Ukraine spricht übrigens auch Nico Lange, wie wir gleich in unserem Interview hören werden. Ganz entgegen ja dem Versuch Putins, Russland als unbesiegbar darzustellen. Wie erklärt denn der Kreml, Stefan, der russischen Bevölkerung, warum dieser Angriffskrieg gegen das Nachbarland, der nach wie vor verharmlosend spezielle Militäroperation genannt werden muss, warum sich der eigentlich so lange hinzieht?
Ja, in Russland ist dieser Umstand natürlich ungleich schwieriger zu kommunizieren. Unsere Kollegen des ARD-Studios Moskau, die nach wie vor nur sehr, sehr eingeschränkt aus Russland berichten können, die sagen, auf die Dauer des Krieges gegen das Nachbarland Ukraine wird gar nicht eingegangen. Die Regierungspropaganda bemüht sich eher, das ja Heldenhafte als historische Konstante zu zeichnen. Die Botschaft ist klar, unsere Jungs sind als Befreier in der Ukraine und kämpfen für eine gerechte Sache und die Ehre des Vaterlandes. Und du erinnerst dich bestimmt noch an die Bilder und Berichte aus Moskau vom 9. Mai des vergangenen Jahres, Kai. Bei der letzten Militärparade am symbolträchtigen Tag des Sieges über den Hitlerfaschismus, da hatte Wladimir Putin am Roten Platz in Moskau vollmundig folgende Parallele zwischen dem großen Vaterländischen Krieg und dem Krieg gegen die Ukraine gezogen.
Russland war und bleibt unzerstörbare Barriere gegen Narzissmus, Russophobie und Antisemitismus. Das ganze Land, die Gesellschaft und die Menschen unterstützen die Teilnehmer der speziellen Militäroperation.
Ja, da beschwor einer seine eigene Propaganda. Aber es scheint ja gar keine Unruhe im Land wirklich zu geben. Angesichts der vielen Gefallenen, der hohen Verluste, der irren Kosten des Krieges, ja doch teilweise erstaunlich aus westlicher Sicht. Schließlich ist doch trotz aller Meldungen über angebliche oder tatsächliche Erfolge an der Front auch nicht wirklich ein Sieg in Sicht, oder?
Nee, und dass die Friedhöfe mit frischen Gräbern immer größer werden, dass so viele Männer den Einsatz im Nachbarland nicht überleben, das bleibt natürlich nicht verborgen. Manche glauben vielleicht der Propaganda und begrüßen, dass Russland in Europa wieder so gefürchtet wird. Andere haben vermutlich Angst, es ist gefährlich, Russlands Machthaber öffentlich zu kritisieren. Alle wissen, Andersdenkende werden eingeschüchtert, weggesperrt oder für immer zum Schweigen gebracht. Und nur im Exil wagen sich einige Oppositionelle offen anzusprechen, was in Putins Russland tabu ist. Männer wie der in Deutschland lebende russische Journalist Andrei Gurkow, Zumindest in den sogenannten sozialen Medien Russlands rechnet er mit durchaus kritischen Tönen zum Ukraine-Krieg, interessanterweise aus zwei völlig gegensätzlichen Lagern.
Ich gehe davon aus, dass sowohl die demokratische Opposition im Ausland, im Westen, als auch die Opposition, die eher für einen noch brutaleren Krieg gegen die Ukraine wirbt, im Inland, dieses Thema sich auf die Fahnen schreiben werden. Die einen, um zu zeigen, Putin hat mit seinem Krieg nichts erreicht. Es ist wohl an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie man aus dieser Bredouille herauskommt. Und die Kriegsopposition, nennen wir sie mal so, wird vorwerfen Putin, dass er nicht genügend Kraft, nicht genügend Elan und nicht genügend Waffen in diesen Krieg gesteckt hat, um endlich einen Sieg zu liefern.
Ja, offiziell gibt sich Putin weiterhin unbeirrt, gelassen und siegesgewiss, dass Russlands Vorrücken unaufhaltsam sei. Das soll vor allem wohl einer glauben, damit er die Ukraine unter Druck setzt, Donald Trump.
Aber gerade der dürfte ja gerade Putin mächtig Kopfschmerzen bereiten, oder? Immerhin war ja das Maduro-Regime in Venezuela bis vor kurzem ein wichtiger Verbündeter Russlands.
Ja, und ein Energielieferant, ein russischer Konzern, hatte noch im November 2025 einen langfristigen Vertrag mit dem Staatskonzern Petróleos de Venezuela abgeschlossen. Was daraus nun wird, völlig offen. Überhaupt brechen Russland nach und nach ja die Verbündeten weg, das Assad-Regime, aber auch postsowjetische Staaten wie Armenien, Kasachstan, Aserbaidschan. Und jetzt wackelt auch noch das iranische Regime in Teheran, das für Russland auch als Waffenlieferant dient. Und dass Donald Trump bereits Kuba ins Visier nimmt, mit dem Russland eine strategische Allianz verbindet, das dürfte dem Kreml kaum entgangen sein. Mein Eindruck ist, Putins Plan, den vorherrschenden Einfluss der Amerikaner zu brechen und eine multipolare Ordnung aufzubauen, in der Russlands Weltmachtanspruch besser durchzusetzen wäre, dieser Plan droht zu scheitern. Und es sieht auch nicht so aus, als würden die USA sich allein auf die von ihnen beanspruchte westliche Hemisphäre beschränken und Russland in dessen Einflussgebiet freie Hand lassen. Falls man in Moskau also darauf spekuliert hatte, Trump würde so eine Art Tauschgeschäfte anbieten, so nach dem Motto, wir beherrschen Lateinamerika und halten uns in eurer Ukraine künftig raus, der dürfte bitter enttäuscht sein. Russland tut in Europa zwar weiterhin konsequent so, als sei es militärisch unschlagbar, aber geopolitisch wirkt es auf mich eher wie ein Scheinriese. Die Russen haben kürzlich nicht einmal die Tanker ihrer Schattenflotte vor dem US-Zugriff schützen können, obwohl es streckenweise wohl eine Art Geleitschutz gegeben haben soll. In diesem Kontext, das noch am Schluss, sehe ich den jüngsten Einsatz einer nuklearfähigen ballistischen Oreschnik-Rakete im Westen der Ukraine unweit der Grenze zu Polen in der Nacht zu Donnerstag. Denn der zweite Einsatz dieser Waffe ergab militärisch eigentlich keinen großen Sinn und wurde am Montag von der stellvertretenden US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Tammy Bruce, dann auch als gefährliche und unerklärliche Eskalation des Krieges verurteilt. Aber Putin verlangt es wohl nach sichtbaren Demonstrationen russischer Macht und militärischer Dominanz. Ich bin gespannt, Kai, wie das Nico Lange bewertet.
Danke, Stefan. Und damit sind wir bei unserem heutigen Schwerpunkt. Was tun Europa oder, um es etwas überspitzter zu formulieren, wie es einer unserer Hörer in einer Mail an uns dieser Tage tat, wie kommt Europa aus der Ecke der Heulsusen heraus? Überhaupt bekommen wir Anfang dieses Jahres im Venezuela- und Grönland-Nachgang viele Zuschriften zur Frage, wie kann überhaupt Europa überleben in einer neuen Weltordnung, die von Interessenssphären geprägt ist, in der nicht sicher ist, ob die USA sich noch im Freundeslager befinden und in der das Recht des Stärkeren wichtiger zu sein scheint als die Stärke des Rechts. Das habe ich besprochen mit Nico Lange, Politikberater und Politikwissenschaftler. Nico Lange kennt sich sowohl mit der westlichen Hemisphäre sehr gut aus, als auch mit Osteuropa, hat lange das Auslandsbüro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine geleitet und anschließend auch das in Washington. Wenn wir uns das alles vor Augen führen, was allein in den ersten Tagen des Jahres 2026 schon geschehen ist, Venezuela, Grönland, Iran, der nicht endende Krieg in der Ukraine. Wie kann Europa sich in einer solchen Welt behaupten? Wie kann Europa verhindern, verschlissen zu werden zwischen Machtblöcken, also zwischen den USA, China und Russland?
Ich bin erstaunt, dass wir uns so als Opfer wahrnehmen und uns so schwach machen und eine Diskussion führen, oh, jetzt würden wir da, wie Sie sagen, zerschlissen werden oder jetzt käme Druck von allen Seiten. Das ist die Welt. Also frohes neues Jahr, so ist die Welt. Und wenn man in dieser Welt erfolgreich sein will, muss man stark sein. Man muss wissen, was man will. Und im Sinne einer Strategie muss man dann auch noch wissen, wie erreiche ich das, was ich gerne hätte. Und wenn man nicht stark ist und wenn man nicht weiß, was man will, dann wird man immer nur irritiert dadurch, dass andere was wollen, dass andere was machen. Aber man kann sich doch nicht die ganze Zeit darüber beschweren, dass andere handeln und irgendwie sagen, wäre eigentlich gut, wenn gar nichts mehr passiert. Den Eindruck machen die Europäer leider aber.
Das heißt, Sie plädieren für ein selbstbewusstes Europa. Wir können das ja mal an einem Beispiel konkret machen. In Sachen Grönland zum Beispiel, dass Trump ja gerne den USA einverleiben würde. Was sollte Europa da tun? Härte mit Härte bekämpfen, so nach dem Motto Fight Fire with Fire, also drohen, Grönland militärisch notfalls zu verteidigen? Oder sollte Europa doch klein beigeben, sollte es auf Gespräche setzen? Was sollte Europa da tun?
Na, lassen Sie uns doch mal nüchtern bleiben. Ist denn schon was passiert? Also es gibt viel Aufregung, die teilweise aus Äußerungen der Trump-Administration kommt, teilweise aus den Bildern aus Venezuela, wo man so im Überschlag sagt, oh Gott, jetzt ist in Venezuela was passiert, Grönland ist das Nächste. Was ist denn wirklich bisher passiert? Kann man da nicht auch mit einer gewissen Gelassenheit damit umgehen? Das Einzige, was man aus jetziger Sicht tun muss, ist bei Dänemark stehen. Also Grönland gehört zu Dänemark. Man darf Dänemark nicht allein lassen. Und man sollte den US-Eindruck, den die Amerikaner versuchen zu erzeugen, nämlich dass Dänemark nicht in der Lage ist, für die Sicherheit Grönlands zu sorgen, man sollte diesen Eindruck nicht noch verstärken. Dadurch, dass man da jetzt hektisch irgendwas anbietet oder irgendwas macht. Und dann sieht man ja, wie die Diskussion weitergeht, was die Amerikaner möglicherweise den Grönländern für ein Angebot machen werden. Und dann kann man ja über die Dinge reden. Und hinter den Kulissen, das ist nicht für die Öffentlichkeit, hinter den Kulissen kann man den Amerikanern klar machen, das ist nicht Venezuela, das ist kein easy win. Das kann man auch nicht an einem Tag erledigen, wie das in Venezuela war. Das würde erhebliche Kosten haben, tut das nicht. Also das sind meine Erwartungen an Europa.
Jetzt hat Bundeskanzler Friedrich Merz sich auf seiner Indienreise zu Grönland auch geäußert.
Wir sprechen in der Tat innerhalb der NATO über Grönland. Wir teilen die amerikanischen Besorgnisse, dass dieser Teil Dänemarks besser geschützt werden muss. Wir wollen einfach die Sicherheitslage für Grönland gemeinsam verbessern und ich gehe davon aus, dass die Amerikaner sich daran auch beteiligen.
Also so eine Art Versuch, die US-Amerikaner einzubinden, aber auch gleichzeitig die Klarstellung, wir wollen da auch eine Rolle spielen. Ist das der richtige Ansatz aus Ihrer Sicht?
Das ist im besten Fall der Beginn einer Konversation, dass man diese arktische Dimension der Sicherheit wie andere geostrategische Fragen auch, dass man die bestenfalls stiefmütterlich behandelt hat als Deutschland und als NATO-Europäer, das ist offensichtlich. Jetzt plötzlich zu sagen, ah ja, Trump hat recht, wir schicken da jetzt ein paar Schiffe hin und damit ist auch gut, das ist unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Da führt das Problem, glaube ich, auch weiter. Wir wissen auch noch nicht, inwieweit bei Trump tatsächlich dieser irrationale Beweggrund tragend ist, dass er das Territorium der Vereinigten Staaten von Amerika vergrößern will. Das würde ja die Gespräche etwas verkomplizieren. Entscheidend bleibt aber, bei Dänemark zu stehen. Zum großen Teil Dänemark sprechen zu lassen. Jedenfalls nicht über die Köpfe von Dänemark hinweg zu sprechen oder sich irgendwie zu einigen und zu insinuieren, Dänemark könne das nicht. Das halte ich für gefährlich.
Jetzt droht ja aber Trump tatsächlich, was Grönland angeht, mit militärischer Gewalt. Insgesamt gesprochen, Sie hatten ja auch Venezuela schon angeschnitten. Wenn Sie sagen, Europa soll sich nicht zum Opfer machen lassen, wie bedrohlich ist das trotzdem für Europa, was sich da an einer neuen Weltordnung herauskristallisiert?
Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also es ist ja nicht so, dass vor Grönland eine amerikanische Armada sozusagen im Wasser liegt, bereit für die Intervention auf Grönland. Und diese Drohungen, die Sie angesprochen haben, die entstehen doch in erster Linie dadurch, dass bei all diesen Medienterminen, Trump macht ja unsäglich viele, man hat den Eindruck, alle 5 Minuten sagt er irgendwas zu den Medien. Und auch Stephen Miller und andere aus seiner Administration, die werden immer wieder von Journalisten gefragt, schließen Sie militärische Operationen gegen Grönland aus? Und dann antworten die sinngemäß in unterschiedlichen Formen, wir schließen gar nichts aus. Und daraus wird dann die Schlagzeile, USA bedrohen Grönland mit militärischer Intervention. Ich finde, so ehrlich müssen wir schon sein. Also ich will nicht sagen, dass es nicht ernst ist, aber ich glaube, da gibt es auch einen gewissen Sensationalismus und da gibt es auch eine gewisse Freude daran, an diesen Spekulationen. Und gerade durch die Bilder von Venezuela befeuert, was ist jetzt das Nächste, wo passiert der nächste Knall? Das ist, glaube ich, auch so ein kollektiver Reflex, den wir haben in den Debatten. In der Sache ist schon länger bekannt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika Interesse haben an Grönland. Jetzt kann man sich immer wieder darüber aufregen, wie der Trump das ausdrückt, aber der ist eben, wie er ist. Das gab es auch in der ersten Trump-Amtszeit schon. Und nach allem, was man in Washington hört, werden die Amerikaner Grönland ein Angebot machen. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie gehen die Menschen dort mit dem Angebot um? Was heißt das eigentlich für einen möglichen Prozess der Unabhängigkeit von Dänemark und einer Assoziation mit den Vereinigten Staaten von Amerika? Und über all diese Dinge muss man reden. Aber ich halte das für absurd, jetzt auf der Grundlage von einer von vielen Medienäußerungen von Trump, wo er aufgeregt von Journalisten, auch mit Hang zu Sensation, etwas gefragt wird, zu sagen, oh, jetzt müssen wir aber militärische Gegenmaßnahmen gegen die USA vorbereiten auf Grönland. Das scheint mir nicht die Lage zu sein.
Nun gibt's ja aber auch Ansätze zu einer Art europäischen Emanzipation, so würde ich es mal nennen. Das Mercosur-Abkommen mit Staaten wie Brasilien, Argentinien und so weiter ist beschlossene Sache von Seiten der Europäer. Es gibt diesen März-Besuch in Indien jetzt, wo eine engere Rüstungszusammenarbeit unter anderem besprochen wurde. Sind das aus europäischer Sicht richtige Signale, dass man versucht, da auch neue Allianzen zu schließen?
Ist beides sehr gut. Es liegt in unserem Interesse, möglichst viele Freihandelsabkommen mit möglichst vielen Staaten und Regionen auf der Welt zu schließen. Jetzt hat Mercosur unsäglich lange gedauert. Gar nicht wegen den Staaten dort, sondern weil wir uns in Europa selbst im Weg stehen mit manchen Fragen. Gut, dass das überwunden ist. Freihandelsabkommen mit Indien, mit Indonesien sollten als nächstes auf die Tagesordnung kommen. Das brauchen wir unbedingt, aber dann schneller verhandeln, schneller Ergebnisse produzieren. Der Indienbesuch des Bundeskanzlers schien mir gut vorbereitet zu sein. Das ist eben was anderes, wenn man das strategisch sich überlegt und gut vorbereitet, als wenn man überall nur umherfährt und sagt, ach, gucken wir mal. Und gerade das Rüstungsthema anzusprechen gegenüber Indien, da geht's ja um U-Boote, ist ein wichtiger, würde ich sagen, Grundstein für eine Partnerschaft. Ist besser, als sich zu beschweren, dass die Inder so viele Rüstungsgüter an Russland kaufen. Ist doch besser, was anzubieten. Und Indien möchte gerne unabhängig sein. Die wollen sich eigentlich von keinem so richtig abhängig machen, weder von den Russen, schon gar nicht von den Chinesen, aber auch nicht von den Amerikanern. Da ist ja eine Chance für uns, ein Partner zu sein. Also das sind ausdrücklich Entwicklungen in die richtige Richtung, auch gemäß unserer Interessen. Wenn man sich überlegt, was müsste als nächstes passieren, dann ist die für mich entscheidende Lehre aus dem Jahr 2025, die Europäer müssen Putin selbst zum Frieden zurückdrängen. Also die Strategie, wir machen da weiter mit, wir tun alles, um Trump irgendwie zufriedenzustellen und dann macht er das für uns, diese Strategie ist gescheitert. Und das ist ja ein interessanter, reflektiver Prozess, weil wenn man seine Partnerschaften stärkt, wenn man selbst stark auftritt, wenn man die Ukraine stärkt, so dass sie sich durchsetzen kann, dann wird man auch anders ernst genommen von den Partnern. Und dieser psychologische Aspekt ist nicht unwichtig. Also wenn man sich immer nur beschwert und herumjammert, dann wird man als schwach wahrgenommen. Wenn man selbst handelt, wenn man Fakten schafft, mit denen andere umgehen müssen, dann wird man stärker wahrgenommen. Und das ist das Entscheidende für die Europäer. Sie müssen selbst handeln und nicht nur mit den Fakten umgehen, die andere schaffen.
Damit sind wir ja beim Thema militärische Stärke. Wenn Europa nicht zum Spielball zum Beispiel Russlands werden soll, dann muss da etwas passieren. Da gibt es ja auch Ansätze, also das NATO-5%-Ziel zum Beispiel. Auf EU-Ebene gibt es dieses Rearm Europe-Programm, das ja Gelder von bis zu 800 Milliarden Euro freimachen soll zur Aufrüstung. Es gibt, um mal auf Deutschland zu schauen, den neuen Wehrdienst. Ist das der richtige Weg? Also muss Europa da jetzt nur weitermachen bei diesen Ansätzen, wo es angefangen hat, oder reicht das aus Ihrer Sicht nicht?
Wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut und dann vielleicht noch mal näher anschaut, die letzten 4 Jahre seit dem Februar 2022, dann ist die Diagnose Europa, also ne, es gibt ja nicht eine Entität Europa, sondern es gibt NATO-Europa, es gibt die EU, es gibt einzelne Staaten in Europa, die machen viel Richtiges, machen das aber zu langsam und zu spät. Und dadurch, dass Europa das Richtige zu langsam und zu spät macht, treten negative Folgen ein. Zerstörungen, die nicht eintreten müssten. Menschen, die sterben oder verletzt werden, die nicht sterben müssten oder verletzt werden müssen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den die Europäer lernen müssen, schneller das Richtige zu tun. Das ist ja auch die Definition von Handlungsfähigkeit. Nicht Beschwerdefähigkeit, nicht Jammerfähigkeit, nicht Lamentierfähigkeit, sondern Handlungsfähigkeit. Dinge tun. Und da, wo wir die Dinge tun, machen sie doch auch einen entscheidenden Unterschied. Die Europäer haben dafür gesorgt, dass es die Ukraine überhaupt noch gibt. Die Europäer sorgen dafür mit dem Pearl-Programm, dass Ausrüstung, Munition, Waffen aus den USA, die Ukraine dringend braucht, dahin kommen. Die Europäer haben es geschafft, die Ukraine makrofinanziell zu stabilisieren. Zweitbeste Lösung, nicht die russischen Vermögen genutzt, sondern Kredite gegeben. Aber dennoch sind es doch die Europäer, die das alles machen. Also das Handeln der Europäer macht ja einen Unterschied, nicht das Lamentieren.
Das heißt aber, das reicht noch nicht aus Ihrer Sicht? Man muss da weitergehen und schneller werden?
Na, wir wissen ja, dass es reicht, wenn wir Frieden haben in Europa. Die Europäer sind stark genug, Putin zum Frieden zurückzudrängen. Aber aus irgendeinem Grund, vielleicht auch, weil es historisch so eingeübt ist, seit Jahrzehnten, verlegt man sich darauf zu sagen, wir machen ein bisschen mit und die Amerikaner müssen es für uns richten. Und wir müssen so freundlich wie möglich zu Trump sein, damit der das für uns macht. Aber das ist ja schon mit Blick auf die Karte widersinnig. Also warum sind wir nicht in der Lage, das als unsere Aufgabe zu begreifen, ein paar hundert Kilometer entfernt von uns einen Krieg zu beenden und für Frieden in Europa zu sorgen? Warum begreifen wir das als eine Aufgabe von jemand anders? Das liegt so auf der Hand, dass das ganz erstaunlich ist, dass wir da immer noch so darüber diskutieren. Und wir lernen, glaube ich, langsam, zu langsam, es wird niemand kommen und das für uns machen. Es wird auch kein Wunder geschehen, sondern Frieden in Europa gibt es dann, wenn wir Putin zum Frieden zurückdrängen.
Aber ist nicht trotzdem Tatsache, dass wir als Europäer, was die eigene Sicherheit angeht, aber auch was die Ukraine angeht, nicht weiter von den USA abhängig sind? Also Sie haben ja das Pearl-Programm angesprochen, dass die USA die Waffen herstellen müssen, die wir dann an die Ukraine weiterleiten. Das ist doch nach wie vor nicht. Also wie kann dieser Spagat gelingen aus Ihrer Sicht?
Also dass die Abhängigkeiten in Bezug auf militärische Fähigkeiten, militärische Produktion, bestimmte Technologien weiter da ist, das ist so. Jetzt kann man das ja auch positiv sehen und sagen, na, solange das funktioniert, dass über das Pearl-Programm zum Beispiel diese Dinge in den USA beschafft werden können, ist das ja für die Partnerschaft gut. Das stimmt, glaube ich, auch für viele Kategorien von Waffen, Munition, Ausrüstung. Wo ich kritisch bin, ist die Frage strategischer Handlungsfähigkeit. Und da hängt es ja von uns ab, ob wir uns strategische Handlungsfähigkeit schaffen oder ob wir darauf setzen, dass die USA uns weiter Dinge liefern. Also ein Beispiel: für militärische Operationen braucht man einen robusten Timecode, also per Satellit übertragende Daten, wo man einfach gesagt überall ganz genau die gleiche Zeit hat, um seine militärische Operation und auch Angriffe, Präzisionswaffen, all diese Dinge damit zu steuern. Diese Satellitenfähigkeit für robusten Timecode, die haben nur die USA. Wenn man militärisch operieren will, muss man also auf diese US-Satelliten und die Daten zurückgreifen. Jetzt haben wir allein schon in Deutschland so viele gute Technologien rund um die technischen Universitäten, so viele Startups, Scale-Ups. Wir haben eine zivile Satellitenwirtschaft, die gerade boomt. Aber wir bestellen mehr Schützenpanzer, mehr Kampfpanzer und mehr F-35, damit das Geld schnell aus dem Haushalt abfließt. Warum schaffen wir uns nicht diese Fähigkeit für robusten Timecode? Dann hätten wir eine Abhängigkeit von den USA schon ersetzt oder wir könnten parallel zu dem, was wir mit den USA machen, selbst handlungsfähig sein. Aber es ist doch unsere Entscheidung, wofür wir strategisch das Geld ausgeben. Aber das Kriterium scheint nicht zu sein, machen wir uns strategisch handlungsfähig, sondern das Kriterium ist, geben wir viel Geld aus und fließen die Haushaltsmittel ab. Das ist, das, glaube ich, das kritische Problem. Es gibt zu wenig strategische Diskussion darüber, welche Fähigkeiten müssen wir eigentlich selbst uns schaffen, damit wir handlungsfähig werden, auch in Fällen, wo die USA nicht sofort mit uns gemeinsam etwas tun wollen.
Das sind die berühmten Geodaten, von denen ja auch die Ukraine nach wie vor abhängig sind. Aber dauert das nicht, wenn man sich solche Fähigkeiten schaffen will, trotzdem zu lange? Also wir befinden uns ja in so einer Art Übergangsphase, aber muss man nicht in dieser Phase zumindest versuchen, irgendwie Trump und die USA an Bord zu halten?
Ja, aber es ist so ein bisschen wie am Jahresanfang, wenn ich mir vornehme, ich möchte in diesem Jahr endlich mal Klimmzüge machen. Wenn ich sage, oh, ich fange gar nicht damit an, dann mache ich keine. Wenn ich damit anfange, dann weiß ich, okay, in 3-4 Monaten kann ich den ersten. So ist es ja bei den strategischen Enablern auch. Also wenn ich diese Satellitentechnologien aufbaue und sage, das Geld geht da jetzt hin, ich mache das, dann habe ich das in einiger Zeit. Und das ist doch nicht so, dass die USA dann traurig sind, wenn wir uns eine eigene Handlungsfähigkeit schaffen. Ganz im Gegenteil, die sind doch froh, wenn wir auch Dinge können. Das widerspricht sich ja nicht. Das wird auch aus den USA nicht kritisiert werden. Es ist allein unsere Sache, wie wir unser Geld ausgeben. Und das passiert völlig unzureichend. Ich halte es jedenfalls nicht für klug, das Geld weiter so zu auszugeben, als würden die NATO-Planungen unverändert gelten, dass das Rückgrat unserer NATO-Operationen immer die strategischen Enabler aus den USA sind. Wir werden eigene europäische strategische Enabler brauchen. Und ich bleibe bei meiner Fitness-Center-Metapher. Je eher ich anfange zu trainieren, desto eher kann ich den Klimmzug. Wenn ich das aufschiebe, wird die Trainingszeit ja nicht kürzer. Das wird dann einfach später erst gehen.
Jenseits der Satellitendaten, welche Felder wären noch wichtig aus Ihrer Sicht, dass man dort ein wenig mehr strategische Souveränität erlangt?
Also es gibt schon eine ganze Reihe satellitenbasierter Fähigkeiten und robuster Timecode und robuste Navigation, also ein abgesichertes, gegen Jamming resistentes GPS-System, wenn Sie so wollen. Das brauchen wir unbedingt als Europäer selbst. Es gibt ja schon eine ganze Menge, auch mit Galileo, mit anderen Programmen, wo man drauf aufsetzen kann, aber systematisch, also ich glaube, die USA haben so 250 militärische Satelliten, Europa hat insgesamt etwa 50, die werden aber nicht systematisch europäisch genutzt. Also das ist, liegt auf der Hand, dass da mehr passieren muss. Es gibt noch zwei andere Bereiche, die ich ganz wichtig finde. Der zweite Bereich ist das ganze Thema der Kampfführung im elektromagnetischen Spektrum. Also elektronischer Kampf, das hat sich in der Ukraine insbesondere in den letzten 18, 20 Monaten sehr dynamisch entwickelt. Das ist für die Drohnenabwehr wichtig, ist aber auch für vieles andere wichtig. Und das braucht man unbedingt. Da könnten wir von der Ukraine auch viel lernen, die da besser sind als wir. Die Russen sind da ziemlich stark. Und wenn man stärker datengetrieben Krieg führen will und muss, dann muss man auch in dem Bereich der Kampfführung im elektromagnetischen Spektrum sehr stark sein. Das wird oft unterschätzt, ist vielleicht auch nicht so ein heißes Foto, wenn man neben so einem grauen Kasten steht, der irgendwas kann. Man fotografiert sich lieber neben Flugzeugen und Panzern. Das ist aber extrem wichtig. Und das dritte Thema, das strategisch wichtig ist, das sehen wir gerade bei der Ukraine, das sehen wir bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine und auch bei uns, sind bodengebundene Abstandswaffen. Also wenn Sie so wollen, eine europäische und billigere Variante von so etwas wie Tomahawk. Alles, was über die Reichweiten von Raketenartillerie hinausgeht und was bodengebunden ist, was also nicht von Flugzeugen aus abgefeuert wird, das ist eine wichtige konventionelle Abschreckungsfähigkeit. Das braucht man unbedingt. Da läuft ja auch einiges in Europa. Da sind einige Programme in Entwicklung. Also diese drei Dinge hätte ich als erstes auf meiner Liste.
Sie haben die Tomahawks angesprochen. Das ist ja so eine Art Versprechen auch von Verteidigungsminister Pistorius gewesen, dass Europa da an eigenen Fähigkeiten arbeiten wollte, ne? Aber als Übergangsleistung in Anführungsstrichen war ja schon geplant, dass die USA die zunächst noch in Europa, in Deutschland stationieren.
Also das stimmt, da weiß man nicht, das sollte ja ab 2026 passieren, ist noch mit der Biden-Administration vereinbart worden, da weiß man nicht, was daraus wird. Man muss sich aber unabhängig von dieser Diskussion angucken, wie sich die Ökonomie der Kriegführung verändert hat. Und Tomahawks sind schlicht und einfach zu teuer. Man braucht große Mengen an günstigeren Abstandswaffen. Das ist technologisch auch möglich. Ich bin auch der Auffassung, wir haben genügend Unternehmen, auch in Deutschland, die könnten das innerhalb von wenigen Monaten entwickeln. Also es spricht nicht viel für langwierige multinationale Projekte, die viele Milliarden kosten und wieder 10 Jahre dauern. Ich glaube, man muss da schnell eine Fähigkeit produzieren. Das verändert dann auch die Lage. Die Zusammenarbeit mit der Ukraine kann da wieder helfen. Die machen ja einiges auf dem Gebiet. Aber wir brauchen das in Europa unbedingt. Das ist auf jeden Fall klar. Das ist, aber Sie haben es ja auch gesagt, das ist ja auch schon erkannt und die Diskussion läuft. Ich finde nur, passend zu dem Stichwort, was ich vorhin sagte, das Richtige tun, aber nicht zu langsam, sondern das Richtige viel schneller tun. Das wäre der Weg für Europa.
Bevor wir, Herr Lange, zum Ende noch einmal ganz kurz auf die Ukraine schauen, noch eine Frage zum Thema Machtfaktor Europa. Es gibt jetzt Massenproteste im Iran seit Tagen. Es gibt Drohungen von Seiten Trumps, auch dort militärisch einzugreifen. Europa diskutiert, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Außenminister Wadefuhl hat jetzt erklärt, sich dafür einsetzen zu wollen. Aus meiner Sicht wäre das eher ein symbolischer Schritt, aber das nur nebenbei. Ist es wichtig aus Ihrer Sicht, dass Europa sich auch in Sachen Iran nochmal ganz anders einbringt?
Ja, was militärische Machtinstrumente in der Region betrifft, haben wir nichts. Also da ständig hinzufahren und dann nichts zu erreichen, das haben wir, glaube ich, auch bei Israel gesehen, davon halte ich nicht besonders viel. Man fühlt sich ja unangenehm berührt, wenn man liest, wie Politiker auf X irgendwie entschlossen posten, sie verurteilen dies und jenes und sie behalten die Situation jetzt auch im Auge. Das wird die Mullahs vermutlich nicht erschrecken, so ein Post. Aber was die Mullahs erschrecken würde, ist, schon, wenn man sagt, naja, die Vermögen, die ihr habt in Europa, die werden jetzt beschlagnahmt. Die Konten werden geschlossen. Eure Kinder, die kriegen hier kein Visum mehr, um hier zu studieren. Also das ist doch ganz erstaunlich, dass Kinder von Staatsanwälten, von Richtern, von Revolutionsgarden aus dem Iran, dass die bei uns hier spazieren gehen. Das muss doch nicht sein. Oder dass die ihr Geld hier haben und ihr Geld hier ausgeben. Das können wir doch verhindern. Also ich finde, man muss die kräftigen Worte dann mit Dingen unterlegen, die man selbst beeinflussen kann. Es gibt, glaube ich, eine Baustelle, die man nicht unterschätzen sollte, die Aktivitäten der iranischen Geheimdienste auch bei uns, den Schutz von Exil-Iranerinnen und Exil-Iranern, die unter Druck gesetzt werden. Also der Arm dieser Revolutionsgarden und der iranischen Geheimdienste, der reicht weit. Auch da können wir mehr tun. Und das zu kritisieren, was das Regime macht, ist eben glaubwürdiger, wenn man gleich auch sagt, und das machen wir jetzt hier bei uns. Das sind vielleicht Dinge, die klingen kleiner als Regimewechsel im Iran, aber da hat man dann wenigstens eine gewisse Glaubwürdigkeit, als immer nur zu appellieren und sich irgendwas zu wünschen. Ich frage mich bei vielen dieser Wünsche, die Leute da äußern, wer soll denn kommen und jetzt was machen, wenn nicht wir selbst?
Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal in die Ukraine schauen. Zweifelsohne ist für Europa der Krieg Russlands gegen die Ukraine die größte Bedrohung derzeit. Sie beobachten ja die Lage auch stets sehr genau dort und sehen sich auch die Frontlinien immer wieder an. Wie würden Sie die militärische Lage dort zu Jahresanfang einschätzen?
Putins Offensiven seit Mai, Juni 2025 sind gescheitert. Putin hat seine militärischen Ziele, die waren ja sehr bescheiden, diese militärischen Ziele, aber er hat diese militärischen Ziele nicht erreichen können. Die bescheidenen militärischen Ziele lagen ja in der vollständigen Eroberung von Mirnograd und Pokrovsk, in der Eroberung von Kostjantinivka und in der vollständigen Kontrolle von Kupjansk. Kupjansk ist mittlerweile wieder unter ukrainischer Kontrolle, Kostjantinivka ist umkämpft und Mirnograd und Pokrovsk ist weitgehend von den Russen kontrolliert, aber eben nicht vollständig. Wenn man sich die Verlustzahlen anguckt auf der russischen Seite und dann das Ergebnis, kann man nur sagen, das ist ein Misserfolg. Gleichzeitig hat Russland das geschafft, in der Informationslandschaft weiter den Eindruck zu erwecken, der Vormarsch sei unaufhaltsam und morgen würde man die ganze Ukraine erobern können. Dieser Widerspruch lebt irgendwie immer weiter. Es gibt bei uns Leute, die haben fast schon eine Sehnsucht danach, dass Russland unaufhaltsam ist und so stark ist, aber auf dem Schlachtfeld sieht man das nicht. Die Situation ist so ernst für die russische Seite, dass zumindest mal das erste Mal seit langem, seit Jahren über die Finanzierung von Mobilmachung diskutiert wird. Das hängt auch mit dem niedrigen Ölpreis zusammen. Dass Soldaten sehr stark waren in den letzten Tagen zu sehen, aus Uganda und aus anderen afrikanischen Ländern im Grunde durch so Menschenhandelnetzwerke in den russischen Streitkräften auftauchen. Dass man sich Arbeitskräfte aus Indien und anderswo holen muss in Russland, um in der Industrie den Laden am Laufen zu halten. Also das ist die Situation. Putin wendet sich im Luftkrieg gleichzeitig gegen die Schwachen, also die Zivilbevölkerung. Im Grunde ein Urbizid, also man versucht, die Städte so auszubomben, die Energieversorgung, die Wärmeversorgung, dass die Menschen da ohne Strom und sozusagen dem Erfrierungstod nahe sitzen. Das ist ja kein Zufall, dass es jetzt bei dieser Kältewelle zu diesen Angriffen gekommen ist. Es hat Russland die letzten Winter immer wieder versucht und ist auch diesmal wieder der Fall. Eine Mischung aus Urbizid und Vertreibungskampagne, was Russland da macht. Aber es ist natürlich nichts, was Russland den militärischen Sieg irgendwie sichern würde. Also so lässt sich die Lage, glaube ich, am ehesten beschreiben. Und vielleicht noch zwei Sätze zur anderen Seite. Die Ukraine ist in der Lage, diese Verzögerung im Osten weiter fortzusetzen, vor allen Dingen abgestützt auf Drohnen und auf Güter aus der eigenen Militärproduktion. Und die Ukraine hat ihr eigenes Deep Strike-Programm ständig ausgebaut und trifft da sehr empfindlich für Russland Ziele im russischen Energiesektor. Das heißt aber auch als Fazit der militärischen Lage, das wird, wenn nicht die Europäer ihre Haltung dazu ändern, unter Umständen noch sehr lange so weitergehen. Also das ist nicht erkennbar, dass da etwas Entscheidendes passiert, sondern die traurige Diagnose ist sehr wahrscheinlich, dass wir noch mehr von dem sehen werden, was wir 2025 gesehen haben. Das geht so weiter. Putin führt den Krieg weiter, nicht weil er militärisch was damit erreichen kann, sondern weil er den Druck aufrechterhalten will, weil er glaubt, dass er politisch dann was erreicht. Dass die Europäer sich spalten, dass zwischen Europa und USA die Spaltung größer wird, dass in bestimmten europäischen Ländern die Diskussionen sich verändern. Also Putin setzt gar nicht auf einen militärischen Sieg, er hält den Krieg aufrecht und setzt auf einen politischen Sieg. Ich hoffe, dass wir ihm dafür keinen Anlass zur Hoffnung bieten, in unseren internen Diskussionen in Europa und zwischen Europa und USA.
Völlig unbestritten, dass Russland die Lesart zu verbreiten sucht, dass es diesen Krieg nicht verlieren kann. Aber gehört nicht zur Wahrheit auch, dass die Ukraine ein Personalproblem hat oder zu bekommen droht und dass gleichzeitig Russland ja, wenn auch sehr langsam und extrem verlustreich, tatsächlich vorrückt in der Ostukraine?
Ja, die Dinge sind gleichzeitig richtig. Die Ukraine hat die Mobilmachung schon vor einigen Jahren nicht so absolviert. Und das ist ein Versagen der gesamten politischen Eliten in der Ukraine, wie sie hätte absolviert werden müssen. Dadurch ist es jetzt viel schwieriger mit der Mobilmachung. Diese Personalprobleme gibt es. Personalprobleme gibt es auch auf russischer Seite. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Das führt aber nicht zu irgendeiner Konsequenz. Also häufig wird die Frage ja so gestellt, ja und wann bricht die Ukraine dann zusammen? Aber dieser Moment kommt nicht. Die Ukraine kann weiter Personalprobleme haben und trotzdem kommt nicht der Moment, wo man sagt, so jetzt ist Schluss, die Ukraine ist zusammengebrochen, das ist jetzt alles Russland. Und das muss man sich einfach klar machen. Trotz dieser Personalprobleme wird der Krieg so weitergehen, wie wir das letztes Jahr gesehen haben. Es löst sich nicht von allein, könnte man sagen. Das will ich jetzt keinem unterstellen, aber manchmal habe ich in der Debatte das Gefühl, dass manche auch sozusagen unterstellen, die Ukraine würde bald zusammenbrechen. Na ja, gut, dann ist es wenigstens irgendwie vorbei. Das wird aber nicht passieren. Deswegen ist schon entscheidend, was die Europäer im Jahr 2026 für ein strategisches Ziel haben in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine und in Bezug auf das Zurückdrängen Wladimir Putins zum Frieden. Also nur einfach zu sagen, wir machen als Europäer so weiter wie vorher und hoffen, dass sich das irgendwie löst, das ist zu wenig. Wir haben die Möglichkeiten, schneller zu einem Waffenstillstand, zu einem Frieden zu kommen, wenn wir als Europäer mehr tun, um genau darauf hinzuarbeiten und das Ganze nur in die Hände Trumps zu legen. Da haben wir, glaube ich, jetzt 2025 gelernt, dass das nicht aussichtsreich ist.
Was konkret müsste Europa mehr tun?
Was die militärische Ausstattung und die Ausrüstung und die Investitionen in den ukrainischen Rüstungssektor betrifft, gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die die Europäer bisher nicht nutzen. Abstandswaffen wie Taurus gehören dazu, aber es gibt, glaube ich, noch mehr Dinge. Das ist besser geworden, jetzt auch mit der makrofinanziellen Stabilisierung. Da hat Europa einen wichtigen Schritt erreicht. Aber da gibt es noch mehr Möglichkeiten, auch mit genauerem Blick auf die militärische Lage und mit schnellerer Reaktion, um bestimmte Ressourcen dahin zu bringen, wo die Ukraine dann militärisch auch was erreichen kann. Und abseits des Schlachtfeldes gibt es natürlich immer noch ungenutzte Möglichkeiten, um Russland unter Druck zu setzen. Also kein indisches Öl mehr zu kaufen, das ja russisches Öl ist, die Finanzflüsse zu stoppen, die Schattenflotte zu stoppen in der Ostsee. Das können die Europäer ja alles machen, da brauchen sie auch Trump nicht dazu. Man kann auch russische Schengen-Visa canceln, hätte man schon längst machen sollen. Also diese Druckinstrumente zu nutzen, weil man als Europäer sagt, wir müssen jetzt mehr dafür sorgen, dass Waffenstillstand und Frieden zustande kommen, das finde ich wichtig. Und die Luftverteidigung an der Ostflanke der NATO und die Luftverteidigung und Drohnenabwehr der Ukraine miteinander zu integrieren, das ist schon länger notwendig und richtig. Ich habe schon gesagt, Europäer machen das Richtige, aber dann immer zu spät. Da ist jetzt so eine Situation, wo die Ukraine uns helfen könnte, insbesondere bei der Drohnenabwehr. Wir könnten der Ukraine helfen. Wir brauchen eine integrierte Luftverteidigung von Ostflanke der NATO, Ostflanke der EU und Ukraine. Das ist der gleiche Gegner, es sind die gleichen Bedrohungen. Also das sind Schritte, die die Europäer sofort unternehmen sollten. Es wird nicht der Atomkrieg beginnen oder eine schlimme Folge eintreten, wenn wir mit europäischen Luftverteidigungssystemen russische Drohnen und Raketen über der Westukraine abschießen. Und wir sollten mit dieser Selbstabschreckung wirklich, also das geht da jetzt auch schon einige Jahre, mit dieser Selbstabschreckung sollten wir endlich Schluss machen. Das wäre ein großer Gewinn.
Auch das, glaube ich, gehört zum Thema europäisches Selbstbewusstsein. Es gab ja verstärkte Anstrengungen von Trump, von US-Seite Ende vergangenen Jahres. Die Europäer haben sich mit eingeschaltet, einen Waffenstillstand zu erreichen. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie sagen, Sie erwarten sich davon zunächst mal nicht so viel, weil von russischer Seite, von Putins Seite keinerlei Signale erkennbar sind, dass er einen Waffenstillstand will? Das geht nur mit mehr militärischem Druck von Seiten Europas, oder gibt es eine Chance, dass wir uns in Richtung eines Waffenstillstands bewegen im Jahr 2026?
Also zwei Dinge dazu. Erstens, es ist mindestens mal ein Missverständnis, wenn nicht sogar ein gravierendes Fehlverständnis zu denken, man müsse nur ein Angebot formulieren, das gut genug ist, und dann ist Putin willens zu Waffenstillstand und Frieden. Also wenn wir sagen, die Ukraine gibt's nicht mehr und wir unterwerfen uns alle Putins Willen, das ist ja das, was er will, ein Europa, das russisch dominiert ist, dann würde er vielleicht zustimmen. Aber bei allen anderen Angeboten ist es unwahrscheinlich, dass wir ein so gutes Angebot formulieren können, dass Putin dann das annimmt. Da ist ein Denkfehler aus meiner Sicht. Man muss ja nur ernst nehmen, was er sagt, was er aufgeschrieben hat, wie er sich positioniert, und nicht irgendwelchen Wunschvorstellungen hinterherlaufen, man müsse ihm nur das Richtige anbieten. Und der zweite Punkt dazu ist, die Europäer, die Ukraine und die USA, insbesondere aber die Europäer und die Ukraine, haben ja nun erheblichen Aufwand auf der Spitzenebene im Jahr 2025 betrieben, um sich untereinander zu koordinieren. Und es eigentlich, also geht's immer noch darum, eine gemeinsame Position von europäischen Unterstützern der Ukraine, Ukraine selbst und USA zu finden. Und da sind jetzt 18 von 20 Punkten geeint, und es gibt noch ein paar andere Dinge. Das ist gut, aber wir sind immer noch nicht bei 20 von 20 Punkten. Mit Russland hat ja noch gar keiner gesprochen. Also im Sinne von, das ist unser Angebot, das ist der Rahmen, in dem wir zu Waffenstillstand und Frieden kommen. Und es hat noch keiner gesagt, auf der Grundlage dieses gemeinsamen Rahmens machen wir jetzt Druck auf Putin, damit er endlich an den Tisch kommt. Wir beschäftigen uns immer noch mit der Abstimmung auf unserer Seite der Auseinandersetzung. Und es besteht die Gefahr, dass in wenigen Wochen die USA plötzlich wieder angelaufen kommen. Oh, die Ukraine muss jetzt den Donbass abgeben, und anders gibt's keinen Waffenstillstand, und drehen wir uns im Kreis. Ist natürlich für Putin sehr bequem, ne? Wenn keiner auf ihn Druck macht und wenn die Verhandlungen gar nicht mit ihm stattfinden, sondern wenn wir immer uns noch zwischen USA, Ukraine und Europa, wir uns im Kreis drehen.
Das heißt, es müsste dort einen Abschluss endlich erfolgen und dann Putin gesagt werden, möchtest du dieses Angebot annehmen oder nicht?
Ja, das halte ich im Grundsatz für richtig, wenn man eine gemeinsame Position hat, Ukraine, USA und Europäer, zu sagen, Das ist es. Komm an den Tisch. Wenn er nicht an den Tisch kommt, dann den Druck erhöhen. Die Gelegenheit ist ja günstiger als in Vorjahren. Der Ölpreis ist sehr niedrig. Putins Finanzierungsmodell funktioniert nicht mehr so, wie er es gern hätte. Die Offensiven seit Mai sind gescheitert. Putin muss sich gut überlegen, ob er das noch so weitermacht und dann nach einem Jahr vielleicht eine kleine Ortschaft weiter ist. Da wird ja nichts Entscheidendes passieren von russischer Seite. Und auch die wenigen, könnte man jetzt zynisch sagen, auch die wenigen Oreschnik-Prototypen, die man so hat, sind ja jetzt fast verschossen. Das ändert ja nichts, wenn man mit diesen Dingern da rumschießt. Außer, dass einen Tag lang Leute irgendwie Raketenkunde machen in den Medien, ändert es ja strategisch auch für Putin nichts. Aber solange man keinen gemeinsamen Rahmen hat, wird Putin versuchen, zwischen Europäern und Amerikanern zu spalten, zwischen Ukraine und Amerikanern zu spalten, irgendwie politisch irgendwo Stöcker in die Speichen zu stecken, in der Hoffnung, dass er dann sich einen Vorteil verschafft und in der Zeit den Krieg aufrechterhalten. Also jetzt weiß man nicht, ob das überhaupt möglich ist, sich mit Trump vollständig zu einigen. Es gibt ja auch einige, die sagen, müssen die Europäer selbst mit Putin sprechen, aber das können sie ja nur aus einer Position der Stärke. Ansonsten kriegt man da historische Vorlesungen gehalten und kriegt gesagt, dass man aufgeben soll. Und dazu, wenn man das wollen würde, da sind wir wieder bei dem Punkt, der sich durch das ganze Gespräch zieht, dann müssen die Europäer zunächst einmal eine Position der Stärke sich aufbauen, bevor sie mit anderen sprechen.
Herr Lange, vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ja, danke auch von mir. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Die Kriegsfront der Zukunft könnte ganz woanders verlaufen, im Weltall. Mit welcher Strategie die Bundesregierung darauf reagiert, darum geht es in diesem Podcast-Tipp von uns.
Hi, hier ist David Krause von 11KM, der Tagesschau-Podcast. In unserer neuesten Folge geht es um Spionage im Weltall. Da findet gerade nämlich ein Wettrüsten statt, von dem wir hier unten gar nicht mal so viel mitbekommen. Was genau? Das erfahren Sie im Feed von 11KM. Ich freue mich, wenn Sie mal reinhören. Ciao, machen Sie es gut.